das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Konstantin Schreiber.
Hallo und herzlich willkommen zum Start in die neue Woche.
Und auch von mir einen schönen guten Abend.
Für einen ist das abgehörte und veröffentlichte Gespräch zwischen hochrangigen deutschen Luftwaffenoffizieren ein voller Erfolg. Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem Omnipräsenten, der seine Augen und Ohren am liebsten überall hat. Nichts Neues soweit. Neu ist die Dimension der Abhöraffäre. So öffentlich, so brisant für die Debatte über Waffenlieferungen hierzulande und in Europa. Die Bundeswehr, die deutsche Sicherheitsinfrastruktur, der Kanzler scheinen bloßgestellt. Und je intensiver sich die verschiedenen politischen Lager in Deutschland an der Deutung der geleakten Inhalte abarbeiten und darüber zerstreiten, desto mehr kann Putin triumphieren. Hat er doch wohl genau das im Sinn? Kilian Pfeffer.
Ein abgehörtes Gespräch schlägt Wellen. Offiziere der Luftwaffe diskutieren über den Marschflugkörper Taurus und ob man mit ihm die Verbindungsbrücke zwischen Krim und russischem Festland zerstören könnte.
Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche.
Die Russen hören mit. Wie war dieser Leak möglich? Bisher unklar. Wurde eine Wanze eingesetzt, der Netzwerkverkehr abgehört und dechiffriert? Hat sich jemand eingewählt oder wurde das Gespräch gehackt?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass für die Kommunikation ein Funkheadset eingesetzt worden ist, so eins wie diese, und dass jemand in der Lage war, die Funkkommunikation auszuspähen. Denn dann hat der, der mithört, ja, bestes Audio von dem, was gesprochen wird und von dem, was in der Konferenz gesprochen wird. Das erachte ich zum jetzigen Zeitpunkt für die wahrscheinlichste These.
Denn mit einer sogenannten Radio-Hackbox geht das technisch ziemlich leicht. Doch wie skandalös ist der Vorfall?
Ich würde es weder als Skandal betitulieren, sondern es ist offenbart worden, was wir alle schon wissen, dass Wladimir Putin einen hybriden Krieg auch uns gegenüber führt. Dass wir also abgehört werden, ist nicht wirklich überraschend. Interessant ist, dass etwas geleakt wurde und wann es veröffentlicht wurde. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht alle übereinander herfallen.
Russische Desinformationskampagnen nicht neu. Im Dezember und Januar verbreiten mehr als 50.000 gefälschte Benutzerkonten auf der Plattform X deutschsprachige Fake-Nachrichten zum Ukraine-Krieg. Insgesamt mehr als 1 Million. Jetzt das geleakte Gespräch. Sicherheitsexperten glauben, da kommt noch was.
Alles das, was Russland sonst irgendwo noch an kompromittierendem Material über einzelne Menschen rumzuliegen hat oder aber wo solche Fehler natürlich in der Vergangenheit schon passiert sind, alles das ist möglich und denkbar. Und je schwieriger die Situation in der Ukraine für Russland wiederum wird, umso mehr dürfen wir erwarten, dass solche Dinge hochgeholt werden.
Bundeskanzler Scholz hat heute seine ablehnende Haltung zu einer möglichen Lieferung des Taurus noch einmal bekräftigt.
Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann. Und wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen.
Die russische Abhöraktion wird nun den Bundestag beschäftigen. In einer Woche kommt der Verteidigungsausschuss zu einer Sondersitzung zusammen.
Und ich konnte am Abend mit Thomas Ried sprechen, dem Politikwissenschaftler und Experten für Strategiestudien und Cybersicherheit an der Johns Hopkins Universität in Washington, D.C. Guten Abend nach Washington.
Guten Abend.
Was war das Ziel aus Ihrer Sicht, das die russische Führung mit der Veröffentlichung des Mitschnitts verfolgt hat?
Das Ziel, das wissen wir aus Archivarbeit von vergleichbaren Operationen in der Geschichte, ist, einen Keil zu treiben in den politischen Betrieb des Gegners. Einfach Sand in die Maschine zu schmeißen, den politischen Betrieb in Berlin aufzureiben, die Bundeswehr unter Druck zu setzen, sich mit diesem Problemfall jetzt intern zu beschäftigen.
Sie als Experte auch für Cybersicherheit, war es naiv oder sogar fahrlässig von den Beteiligten, so und auf diese Weise und auf diesem Kanal über hochsensible Themen zu sprechen?
Ja, also in der Tat, wir wissen, das Gespräch wurde von WebEx, also einer Konferenzplattform, abgehört. Meines Wissens ist Webex nicht zugelassen für sicherheitseingestufte Gespräche, sondern nur für nicht sicherheitseingestufte Gespräche. Zwar können trotzdem vertraulich sein, aber eben nicht eingestuft. Und es ist natürlich schon nicht ratsam, derart brisante Gespräche zu führen. Zudem noch, wenn sich ein Teilnehmer einwählt, scheinbar auf einer ungesicherten Leitung aus Singapur. Man muss schon davon ausgehen, dass sowas von Nachrichtendiensten mitgehört wird. Und heutzutage natürlich auch möglicherweise veröffentlicht wird, wie geschehen.
Es stellen sich ja daraus auch die Fragen, sind wir hierzulande sicherheitstechnisch gut genug aufgestellt und wie können wir uns sicherheitstechnisch besser aufstellen?
Also hier muss man jetzt, glaube ich, ganz klar sagen, selbst wenn sich Länder sicherheitstechnisch besser aufstellen, wir können einfach das Szenario nicht ausschließen, dass gegnerische, insbesondere russische Dienste mithören, mitschneiden und dann sich entscheiden, ja, das Material ist politisch brisant genug, kann dazu führen, dass sich gewissermaßen ein Skandal entfaltet und es dann an die Öffentlichkeit geben. Es gibt viele Jahrzehnte von Geschichte hier. Also durch reine Sicherheit kann man dieses Problem nicht letztlich lösen, sondern man muss sich einfach vorbereiten für derartige aktive Maßnahmen, für derartige verdeckte Operationen.
Wenn Sie verschiedene Operationen jetzt beleuchten, hat aus Ihrer Sicht dieses Leak eine neue Qualität? Ist das nochmal ein Unterschied?
Ja, es hat eine neue Qualität. Erstens, weil es im Kontext von einem aktiven Krieg stattfindet, in der Ukraine offensichtlich, und mit Kriegsbezug gemacht wurde. Aber vor allem im Unterschied zu sozialen Medienbeeinflussungen, Fake-Accounts auf Twitter, X und Facebook und dergleichen. Hier sprechen wir von einem Leak, von einem Datenleck, das gezielt in die Öffentlichkeit gegeben wurde, um letztlich einen Skandal zu entfachen innerhalb des Politikbetriebes, der auch in den Medien breit Bericht erstattet wird und was auch funktioniert hat. Also wir schauen hier auf eine erfolgreiche nachrichtendienstliche Operation. Und das Ziel ist jetzt, sie nicht noch erfolgreicher zu machen, als sie ohnehin schon ist. Also keine konkreten Konsequenzen zum Beispiel für die Luftwaffe daraus abzuleiten, was nach derzeitigem Stand völlig unangemessen wäre. Wie Pistorius auch schon richtig, der Verteidigungsminister, richtig gesagt hat.
Und Sie sagen es selbst, es ist Krieg und es ist ein wichtiges Wahljahr, national und international. Also rechnen Sie in nächster Zeit mit weiteren solcher Leaks?
Wie gesagt, wir haben immer mit solchen Leaks gerechnet. Die Experten in Behörden und auch im wissenschaftlichen Bereich, die sich mit diesem Thema befassen. Die Überraschung ist, warum jetzt erst? Und ich würde schon davon ausgehen, dass wir möglicherweise mehr von diesen Leaks sehen, von russischer Seite direkt durchgestochen über staatliche Medien oder andere Kanäle. Aber auch ganz klar, die Russen gehen damit auch ein großes Risiko ein. Russische Dienste, russische Streitkräfte, russischer Politikbetrieb ist Ziel von ausgeklügelten und sehr kreativen nachrichtendienstlicher Aufklärung hier im Westen. Und ich bin davon überzeugt, dass westliche Dienste hier in den USA, aber auch anderswo, viel mehr über Informationen über die russische Seite haben als andersrum letztlich und sich irgendwann auch entscheiden könnten, hier mitzuziehen. Und dann muss man natürlich vorsichtig sein. Was ist sozusagen okay, was ist ethisch vertretbar für einen westlichen Nachrichtendienst, an Operationen, die vergleichbar sind, durchzuführen? Und da würde ich die Grenze ganz klar da ziehen. Fälschungen sind nicht okay, aber Operationen zur Enthüllung dessen, was passiert in Moskau, was passiert in den russischen Streitkräften, warum nicht? Das kann auch ein westlicher Nachrichtendienst leisten. Allerdings nicht fälschen, nicht das Manipulieren.
Daraus lese ich, wenn Russland so sehr mit dem Feuer spielt, halten Sie es durchaus für möglich, dass westliche Dienste mit all ihrem Wissen auch zurückschlagen könnten?
Wir haben in der Tat dafür auch Präzedenzfälle gesehen. Vielleicht erinnern Sie sich an diesen Begriff des Pre-Bunking am Anfang des Krieges, wo amerikanische Dienste und auch britische Dienste ganz klar gezeigt haben, was die russischen Vorbereitungen im Schilde führen und damit auch in dem Kontext auch nachrichtendienstliche Informationen öffentlich gemacht haben. Aber natürlich könnte man so etwas auch eskalieren in einer Art und Weise, die nicht unseren demokratischen Grundwerten widerspricht.
Thomas Ried, Politikwissenschaftler und Experte für Cybersicherheit. Ich danke sehr für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
zur Abhöraffäre und ihren Folgen. Jetzt die Meinung von Thomas Berbner vom Norddeutschen Rundfunk.
Es kann niemanden bei der Bundeswehr überraschen, dass der russische Geheimdienst bei jeder sich bietenden Gelegenheit mithört. Umso schlimmer ist es, wie unvorsichtig vier ranghohe deutsche Luftwaffenoffiziere jetzt offenbar vorgegangen sind. Einer schwärmt zu Beginn des abgehörten Gesprächs noch über die tolle Aussicht aus seinem Hotelzimmer in Singapur, bevor er und seine Kollegen in einer Schaltkonferenz 38 Minuten lang Einsatzoptionen des Marschflugkörpers Taurus diskutieren. Der politische Schaden könnte kaum größer sein. Dass offenbar andere NATO-Alliierte die Ukraine bei dem Einsatz ähnlicher Waffensysteme direkt vor Ort unterstützen, verraten unsere Offiziere ungewollt gleich mit. Wenn ich mir über Minuten anhöre, wie der Taurus gegen die für den russischen Nachschub wichtige Kertschbrücke auf die Halbinsel Krim eingesetzt werden könnte, wenn sich deutsche Soldaten lange darüber austauschen, wie man eine Beteiligung an der Übermittlung der Zieldaten an die Ukraine verschleiern müsste, damit sie nicht als direkte Kriegsbeteiligung ausgelegt werden könnte, dann verstehe ich mehr und mehr, warum der Bundeskanzler sich bisher geweigert hat, den Taurus an die Ukraine zu liefern. Beteiligt ist beteiligt, sagt einer der Teilnehmer in dem abgehörten Gespräch, wenn die Luftwaffe auch nur indirekt bei der Übermittlung wichtiger Zieldaten an die Ukraine mitwirken würde. Natürlich könnte die Ukraine die Waffe auch eigenständig programmieren. Auch das haben die Offiziere in dem Gespräch unfreiwillig offengelegt und damit die bisherige öffentliche Argumentation des Bundeskanzlers zumindest in Teilen widerlegt. Olaf Scholz wird jetzt seine wahren Beweggründe präzisieren müssen. Es geht nicht darum, dass der Taurus nicht ohne deutsche Beteiligung eingesetzt werden kann. Es geht darum, dass der Bundeskanzler kein weitreichendes Waffensystem an die Ukraine liefern möchte, das die Ukraine ohne deutsche Kontrolle womöglich auch gegen Ziele tief im Innern Russlands einsetzen könnte. Das ist keine militärische, sondern eine politische Entscheidung.
Die Meinung von Thomas Berbner. Wer kein Ziel hat, kann auch keines erreichen, heißt ein uraltes Sprichwort. In dieser Woche heißt es eher, selbst wenn man ein Ziel hat, kann man es nicht erreichen. Es wird gestreikt, mal wieder, bei der Bahn im Personenverkehr von Donnerstag früh bis Freitagmittag. Die Lokführergewerkschaft GDL fährt im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn die nächste Schleife und löst damit bei hunderttausenden Fahrgästen nur noch genervtes Kopfschütteln aus. Und viele lassen den Kopf dann gleich ganz sinken, wenn sie nämlich aufs Flugzeug umsteigen wollen und feststellen, es fliegt auch kaum was, weil Donnerstag und Freitag das Bodenpersonal die Arbeit niederlegt. Griet von Petersdorf über Streiklust und Reisefrust bei der Bahn.
Bahnstreik? Nicht schon wieder. Doch. Und es wird noch schlimmer als bisher, also die letzten vier Male. So droht der Gewerkschaftschef, denn jetzt werden es
sogenannte Wellenstreiks.
Wellenstreik, also eine Streikwelle, ein Streik nach dem anderen. Tatsächlich kann es jederzeit dazu kommen, ohne Ankündigung, ganz spontan. Die Bahn hält das
für stur und für egoistisch.
Doch zunächst will die GDL 35 Stunden streiken, genau 35, wie die 35-Stunden-Woche, die sie bei vollem Lohnausgleich will. Und was die Bahn nicht will. Beim Personenverkehr sieht es von Donnerstag früh bis Freitagmittag wieder so aus, leer. Dass man sich bisher nicht einigen konnte, trotz vieler Gespräche samt Moderationsversuchen, verwundert auch den Fahrgastverband.
Das ist für uns absolut nicht akzeptabel. Die Fahrgäste, die werden da wirklich in Geiselhaft genommen.
Dabei ist es in Deutschland ohnehin gerade nicht immer leicht, von A nach B zu kommen. Denn zurzeit wird ja auch der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Immer mal wieder. Diese Woche ist Nordrhein-Westfalen dran, Dienstag und Mittwoch. Verdi erklärte schnell keine Zusammenarbeit mit der GDL bei Verkehrsstreiks. Es sei reiner Zufall, wenn in diesem Frühjahr etliche Tarifkonflikte parallel verliefen. Wer dann meint, keine Bahn, kein Bus, mir reicht's, ich fliege in den Urlaub, der hat vielleicht auch Pech. Denn das Bodenpersonal der Lufthansa streikt ebenfalls in dieser Woche, und zwar von Donnerstag bis Samstag früh. Hier ist es der Streik Nummer 3.
Das ist für uns auch absolut inakzeptabel, dass man da praktisch den ganzen öffentlichen Personenverkehr, egal ob per Flugzeug, Bahn oder Bus, lahmlegen kann.
Nun also bald Bahnstreik Nummer 5. Man muss sich offenbar daran gewöhnen.
Wir sind jetzt nicht böse auf die Deutsche Bahn. Wenn das passt, dann würden wir die auch wählen. Und wenn absehbar ist, dass es nicht... Also man muss ja jetzt, wenn man bucht, einen Monat vorher immer damit rechnen, dass es dann einen Streik gibt.
Nee, ich will gar nicht mehr planen. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich habe immer was zu lesen dabei.
Kein Hetzen, kein Rennen, die erzwungene Entschleunigung hat auch sein Gutes.
Vielleicht versuchen, dass man mehr im Homeoffice arbeitet. Fahrradfahren, wenn man in der Stadt wohnt, auf jeden Fall. Also würde ich so machen. Urlaub zu Hause, genau.
Streikland Deutschland, Stillstand Deutschland.
Diese jungen Französinnen hier, die haben heute ordentlich was zu jubeln. Über Jahre hatten Frauen in Frankreich auf Demonstrationen gefordert, dass ein Schwangerschaftsabbruch als Grundrecht in die Verfassung verankert wird oder in der Verfassung. Nun der Erfolg. Die Verfassung garantiert künftig, so heißt das da, die Freiheit auf Abtreibung. Damit feiert sich Frankreich als das erste Land weltweit, das dem Abtreibungsrecht Verfassungsrang einräumt und sich an die Spitze des Fortschritts stellt, wie Premierminister Attal betont. Also ein großer Tag für die Frauen. Sabine Rau.
Vor dem Eiffelturm haben zahlreiche Menschen die Entscheidung erwartet. Das Wahrzeichen von Paris strahlt am Abend. Mein Körper, meine Entscheidung. Viele hatten die Debatte live seit dem Nachmittag verfolgt, Männer und Frauen. Ein historischer Tag, auf den wir lange gewartet haben. Es bewegt mich für alle Frauen meiner Familie und für die nächsten Generationen, dass sie nie wieder mit der Stricknadel abtreiben müssen. Es ist ein wichtiger Tag. Ich gehöre zu der Generation, die in den 60er Jahren für das Recht auf Abtreibung gekämpft hat. Im Schloss Versailles waren am Nachmittag beide Kammern des Parlaments zur Abstimmung zusammengekommen. Erstmals eröffnete eine Frau den Kongress. Frankreich wird als erstes Land der Welt den Schwangerschaftsabbruch in die Verfassung aufnehmen, als eine garantierte Freiheit der Frauen. Das Parlament hat bewiesen, einmal mehr, wenn es den politischen Willen gibt, können Gräben überwunden und Fortschritt erreicht werden. Es war ihre Initiative. Die Senatorin Mélanie Vogel hatte einen parteiübergreifenden Entwurf erarbeitet und sogar konservative Politiker überzeugen können. Ihr Ziel: Frankreich geht voran und wird mit der Aufnahme in die Verfassung das Recht auf Schwangerschaftsabbruch unumkehrbar machen. Wir wollen hier nicht eines Tages aufwachen wie die Amerikaner oder die Polen und feststellen, dass ein bestimmtes Recht plötzlich nicht mehr existiert. In Versailles demonstrieren vor der Abstimmung am Nachmittag etwa 500 Abtreibungsgegner, während im Schloss die Debatte begonnen hat. Alle Bänke sind besetzt. Viele hier empfinden das als eine historische Abstimmung. Der Premierminister bekennt vor den mehr als 900 Abgeordneten: Als Bruder, als Sohn, als Freund und als Premierminister wird es mich mein ganzes Leben lang stolz machen, heute hier auf dieser Tribüne zu stehen. Jubel, als das Ergebnis vorliegt. Nur 72 Abgeordnete haben dagegen gestimmt. Für die Initiatorinnen ist es ein emotionaler Moment, auch für die Senatorin. Was Frankreich heute der Welt signalisiert, ist: In freien und demokratischen Gesellschaften kann man Frauen nicht mehr verbieten, über ihr Leben selbst zu bestimmen. Und das feiern sie nicht nur vor dem Eiffelturm heute Abend.
Dann blicken wir mal auf die Debatte ums Abtreibungsrecht hierzulande. Iris Seyram in Berlin. Iris, Frankreich garantiert die so wörtlich Freiheit zur Abtreibung nun in der Verfassung und erhält dafür große Zustimmung aus der Bevölkerung. Von so einem gesellschaftlichen Konsens sind wir ja in Deutschland wirklich weit entfernt. Wäre das hierzulande rechtlich überhaupt möglich?
Das ist jedenfalls nicht so einfach. Und man kann schon sagen, dass auch in Deutschland wirklich über kaum eine Vorschrift gesellschaftspolitisch und auch juristisch so heftig und auch emotional gestritten wurde, wie schon über diesen Paragraphen 218, eine Vorschrift ja im Strafgesetzbuch, die auch nur ein paar Nummern hinter Mord und Totschlag steht, also im Kapitel der Straftaten gegen das Leben. Und zwar egal, aus welchen Gründen dieser Abbruch erfolgt. Aber es ist eben so, dass auch das ungeborene Leben in Deutschland Verfassungsrang hat. Das ist höchstrichterliche Rechtsprechung. Es steht zwar eben auf der anderen Seite das Persönlichkeitsrecht der Mütter, allerdings müssen diese beiden Rechte eben ausbalanciert werden. Und der deutsche Gesetzgeber hat sich, sag mal, im Wesentlichen für die sogenannte Fristenlösung entschieden, sodass eben der Abbruch dann tatbestandlich nicht vorliegt, wenn er eben in den ersten 12 Wochen erfolgt ist nach einer Beratung.
Etwa 100.000 Schwangerschaftsabbrüche gibt es jedes Jahr in Deutschland und noch gelten sie ja grundsätzlich als strafbar. Ist dann absehbar, dass sich daran etwas ändert?
Ja, in der Ampel gibt es in der Tat eine Bereitschaft dazu, weiter zu reformieren. 22 ist ja schon der umstrittene Werbeparagraph aus dem Strafgesetzbuch geflogen. Und es prüft gerade eine Kommission, ob man nicht auch Paragraph 218 einfach streichen könnte. Vor allen Dingen die grüne Familienministerin Paus kann sich das sehr gut vorstellen. Sie spricht vom reproduktiven Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Es geht um Entkriminalisierung und auch ein Ende der Stigmatisierung. Aber ob das eben unter den verfassungsrechtlichen Gegebenheiten so einfach möglich ist. Die Kommission wird Ergebnisse im April vorlegen.
Iris Seyram zur Debatte ums Abtreibungsrecht in Deutschland, nachdem Frankreich die Freiheit zur Abtreibung in der Verfassung verankert hat. Vielen Dank, Iris. Danke. So, und wir kommen noch einmal zurück zum Thema Wehrhaftigkeit. Soldaten aus mehreren NATO-Ländern haben heute in Polen für den Ernstfall geprobt. Und damit beginnen dann auch die Nachrichten bei dir, Konstantin.
Die Übung fand etwa 100 Kilometer südlich von Danzig statt im Rahmen des NATO-Großmanövers Steadfast Defender. Ziel war es, Polens längsten Fluss, die Weichsel, zu überqueren. Einheiten aus 9 Ländern nahmen teil, unter ihnen auch deutsche Soldatinnen und Soldaten. Die Übung dient auch als Test für die Zusammenarbeit der Streitkräfte. Steadfast Defender wird noch bis Ende Mai in mehreren Ländern der NATO fortgesetzt. Jens Rommel ist neuer Generalbundesanwalt am Bundesgerichtshof. Justizminister Buschmann führte ihn bei einem Festakt in Karlsruhe offiziell in sein Amt ein. Der 51-Jährige ist Nachfolger von Peter Frank, der im Dezember Richter am Bundesverfassungsgericht wurde. Bisher hatte Rommel die zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg geleitet. In einem Krankenhaus in Aachen hat sich am Abend eine Frau verschanzt und dadurch einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Mitarbeitende hätten zunächst eine Rauchentwicklung festgestellt, erklärte die Polizei. Verletzte habe es nicht gegeben. Die 65-jährige Frau befinde sich in einem Raum. Die umliegenden Räume seien evakuiert worden. Spezialeinheiten sind vor Ort. Der Einsatz dauert noch an. Einen Tag vor dem sogenannten Super Tuesday hat der oberste Gerichtshof der USA entschieden, dass der ehemalige US-Präsident Trump nicht von den Vorwahlen seiner republikanischen Partei ausgeschlossen werden darf. In mehreren Bundesstaaten hatte es Versuche gegeben, die ihn vom Rennen um die Präsidentschaftskandidatur verbannen sollten. Hintergrund ist seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol Anfang 2021. Die EU-Kommission hat eine Wettbewerbsstrafe von 1,8 Milliarden Euro gegen Apple verhängt. Der US-Tech-Konzern habe seine marktbeherrschende Stellung für den Vertrieb von Musik-Streaming-Apps über den App Store missbraucht, hieß es aus Brüssel. Mehr dazu von Markus Görne.
Apple schadet Millionen Verbrauchern, sagt die EU-Kommission. Sie können nicht frei entscheiden, bei wem und zu welchem Preis sie Streaming-Abos kaufen können. Konkret geht es um das Herunterladen von Musik-Streaming-Apps aus dem App Store von Apple. Denn Apple soll App-Entwicklern untersagt haben, Nutzer über alternative, günstigere Musikdienste zu informieren oder Hinweise zu geben, wie sie solche Angebote abonnieren können. Seit Jahren schon gibt es deshalb Streit, etwa mit dem schwedischen Anbieter Spotify. Apple verlangt hohe Gebühren und für Verbraucher wird es dadurch teurer. Apple selbst sieht sich zu Unrecht am Pranger. Verbraucher seien nicht geschädigt worden, so der Konzern, und geht deshalb juristisch gegen das Urteil vor.
Gäbe es in Deutschland Schlaglochzähler, ihre Arbeit würde wohl nie ausgehen. Gerade in den Wintertagen zerbröseln die Fahrbahnen. Es ist dann alles andere als lustiges Ich fahre durch die Pfütze. Den Dellen und Trichtern auszuweichen ist auf den Straßen oft schlecht möglich. Für Autofahrer eine ungeliebte Buckelpiste. Aber auch wenn es keine Zähler gibt, Schlaglochausbesserer, die gibt es. Stefan Tinius Weidig war mittendrin auf den Straßen um Woldeck in Mecklenburg-Vorpommern und hat das Sichten und Flicken miterlebt.
Landesstraße 281. Hier hat der Frost die Fahrbahndecke gesprengt. Die zuständigen Straßenwärter müssen handeln. Scharfkantige Schlaglöcher sind Gefahrenstellen.
Wenn jetzt in so einem Loch mal ein Motorradfahrer mit Vorderreifen kommt, der liegt ja da hinten irgendwo im Graben, dann ist aus die Maus, ne?
Den Reparaturteams vorausfahren Kontrollteams, suchen Schlaglöcher. Ihr Abschnitt 270 Kilometer Land- und Bundesstraßen. Stefanie Stahlberg hat viel Erfahrung.
Die nehmen wir jetzt auf.
Seit 20 Jahren ist sie dabei. Ihren Job lebt sie.
Feierabend ist nicht Feierabend. Also wenn ich privat unterwegs bin, ich sehe ein Schlagloch, manchmal denkt man so, ich muss hier anhalten. Nee, muss ich mir merken für morgen. Ich bin jetzt privat unterwegs. Ich habe mein Auto, ist nicht orange, das geht jetzt nicht.
Straßenmeisterei Neubrandenburg.
Morgen!
Für das Kontrollteam begann der Dienst bei Sonnenaufgang.
Hast du von gestern schon alles ausgedruckt?
Gemeint sind die aufgenommenen Gefahrenstellen, Arbeitsaufträge für die Reparaturteams. Bei Stefanie Stahlberg hat's heute auf dem Weg zur Arbeit gekracht. Schuld, ein Schlagloch.
Ich ärgere mich richtig. Warum wird das nicht geschlossen? Wäre es unsere Straße, hätte ich gesagt, los, machen wir sofort zu. Das geht so nicht. Das ist ja für alle Beteiligten schlecht. Mir tut mein Auto dann leid.
Die Löcher sind ja dann hinten im Kurvenbereich.
Kurven, schwer einsehbar für Verkehrsteilnehmer. Deshalb stellt das Reparaturteam gut sichtbar Warnhinweise auf. Entfernung zum Schlagloch 150 Meter.
Viele ignorieren wahrscheinlich die Schilder auch. Die sehen die Schilder, nehmen die wahr. Aber ob da jetzt der Fuß auf die Bremse geht, glaube ich nicht immer. Die ballern ja trotzdem alle mit 90 an einen vorbei. Ist halt schon extrem gefährlich.
Auf der ramponierten Straße, im Schritttempo unterwegs, jetzt das Kontrollteam.
Hier musst du anhalten.
Das asphaltierte Sorgenkind in ihrem Bereich ist die L281, zuletzt saniert vor 30 Jahren.
Wir haben hier eine Autobahnanschlussstelle, die wird viel von LKWs genutzt. Wir haben hier auch Landwirtschaft, die fahren viel mit Traktoren. Ja, und so kommt eins zum anderen, wie man jetzt hier sehen kann.
Deshalb stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern Geld bereit. Im letzten Jahr gut 31 Millionen Euro für Reparaturen. Gemacht wird, was gemacht werden muss, sagt das zuständige Ministerium. Die schadhafte Stelle wird vorbereitet. Ohne Bunsenbrenner geht bei Regenwetter nichts.
Denn wenn wir dann ein feuchtes Loch haben und auch selbst eine Flickung, zieht sich die Feuchtigkeit trotzdem darunter. Jetzt kommt der Frost, bringt die Feuchtigkeit oder das Wasser darunter zum Gefrieren, dehnt sich aus und bringt die Löcher dann natürlich zum Brechen.
725 hört.
Auch das gehört zum Job. Ein gesplitterter Verkehrsspiegel. Zum Einsatz kommt der in schwer einsehbaren Kreuzungsbereichen. Ersatzschilder und Spiegel haben die Straßenwärterinnen im Transporter. Häufig geklaut, erzählen sie, werden runde Geburtstage. 50, 70, 80.
Zu mir. Noch ein Stück hoch. Minimal runter. Minimal runter. Minimal. Höher? Stopp. Meistens Verkehrsspiegel-Vandalismus. Wie sieht man ja auch auf dem Spiegel, ist einfach kaputtgeschlagen und dann erfüllt er seinen Zweck nicht mehr, ne?
Steven Radloff und André Wacker füllen jetzt das Schlagloch mit einer selbstklebenden Spezialmischung.
Da sind 25 Kilo drin in einem Eimer.
Anderthalb Eimer brauchen sie hier. Der Materialverbrauch ist in dieser Schlaglochsaison extrem hoch. Ursache die häufigen Wechsel zwischen Regen und Frost im Januar. Dass hier gleich wieder Autos drüber fahren, kein Problem, im Gegenteil.
Immer mal wieder von links, von rechts, LKW, PKW. Ist das eigentlich für uns nur eine nachträgliche Hilfe, um das Material noch härter werden zu lassen?
Ewig hält die gepflegte Fahrbahn nicht. Wichtig für die Straßenwärter heute, Gefahrenstelle zu. Und für die Schlaglochfalle ist an dieser Stelle aus die Maus.
Hallenfußball wurde früher gerne auch mal als Budenzauber bezeichnet, weil es eben in der Bude doch angenehm warm war, als es noch einen strengen Winter gab. Und zum Zaubern waren ja die Profis zu den Hallenturnieren in der Saisonpause eingekauft. Nur die Schürfwunden, wenn man über das Parkett segelte, die brannten tagelang. Tja, früher war eben doch nicht alles besser. Heute gibt es in der gerade gegründeten Baller League Kunstrasen, der zwar auch ganz schön wehtun kann, aber Grundlage ist für ein Spiel, das zwar Fußball heißt, in der Halle aber mit allerlei Extra-Regeln auskommt und das sich zu einem sehr begehrten neuen Budenzauber entwickelt. Nicht immer zur Freude der etablierten Vereine. David Sajons.
6 gegen 6, 2x15 Minuten. Baller League. Klassischer Hallenfußball mit ein paar Sonderregeln und mit Star-Appeal. Mats Hummels hat die Liga zusammen mit Lukas Podolski gegründet. Am Spielfeldrand mischen Social-Media-Stars mit, die ihre jungen Fans für die Baller League begeistern. Zusammen mit ehemaligen und aktiven Fußballern wie Bundesliga-Profi Christoph Kramer.
Ich finde schon, so banal es klingen mag, dass Fußball ein Spiel ist, was in erster Linie Spaß machen soll. Und das macht es hier auf jeden Fall. Und deswegen kann sich der Bundesliga-Fußball, was das angeht, teilweise auch noch was von hier abschneiden.
Gespielt wird in Köln. Livestreams und TV-Übertragung erreichen insgesamt hunderttausende Zuschauer. Hauptsponsor Xing zahlt für seine Werbung mehrere Millionen Euro. Hier ist alles eine Nummer kleiner. Fünfte Liga der Siegburger SV. Die Baller League sorgt hier für Ärger. Zwei junge Talente sind von Siegburg dorthin gewechselt. Der Verein hatte sie vor die Wahl gestellt, Oberliga oder Baller League. Vor allem wegen des Verletzungsrisikos in der Halle.
Weil die haben bei uns Verträge und wenn die sich in dieser Baller League verletzen, müssen wir sie weiter zahlen.
Sein Amateurverein müsse jeden Cent zweimal umdrehen. Die Baller League zahlt ihren Spielern 250 Euro pro Spiel, mehr als der Siegburger SV bei weniger Aufwand. Einen Verein aus Bonn verließen zeitweise sogar 6 Spieler in Richtung Baller League. In Siegburg sind die meisten geblieben. Stürmer Manuel Kabambi, der gerade leicht verletzt ist, erzählt auch, er sei angeschrieben worden, habe aber abgelehnt. Und das rät er auch anderen.
Jeder sollte halt schon daran denken, was halt in der Zukunft passiert. Du hast dann halt in deiner Vita, sage ich jetzt mal, Baller League. So junge Spieler, 19, 20, wollen vielleicht auch mal Regionalliga spielen, dritte Liga. Und wenn du sowas halt drin hast, ich glaube nicht, dass es bei professionellen Vereinen gut gesehen wird.
Oberliga und Baller League, das gehe gut zusammen, sagen hingegen die Organisatoren in der Halle. Und auch wenn sich hier schon mehrere Spieler verletzt haben, das Risiko sei nicht besonders hoch.
Das haben sie auch beim Skifahren, beim Tennisfahren, beim Clubbesuch am Wochenende. Von dem her, ich kann es verstehen und gleichzeitig auch, muss ich sagen, es ist eine riesige Chance für alle Amateurclubs, hier auch dabei zu sein, mitzumachen, ihren Spielern eine Plattform zu bieten.
In Siegburg sehen sie das anders. Aber ausgerechnet bei sich zu Hause am Küchentisch hat der Sportdirektor den Kampf gegen die Baller League verloren.
Meine Töchter interessiert Fußball null. Die sind so zwischen 15 und 20, aber die gucken sich diese Baller League an, weil da irgendwelche Typen rumhängen, die in sind, die ich auch nicht kenne vom Namen her, aber deswegen gucken die sich diese Baller League an.
Zu den Spielen seines Vereins kommen seine Töchter hingegen nicht, erzählt er noch. Für sie ist die Baller League mit ihrem Eventcharakter attraktiver als die Oberliga.
So, und uns interessiert die frische Luft, Donald. Wie frisch wird die denn, die frische Luft?
Zum Glück nicht allzu frisch, Jesse. Heute haben Sie ja gemerkt, deutlich kühler als gestern. Und wenn wir auf die Wetterkarte schauen, dann sehen wir sogar eine kleine Kaltfront, die auch morgen noch bei uns liegen wird. Und zwar strömt hier von West zwar die milde Luft noch zu uns. Gleichzeitig lenkt aber dieses Hoch über Skandinavien schon mal von Osten her die Luft zu uns. Und beide Luftmassen treffen sich bei uns über Deutschland. Die Luft muss dann ein bisschen aufsteigen. Deswegen gibt es dann hier auch vor allem entlang dieser Kaltfront morgen noch die stärksten Regenfälle. Eine relativ trübe Angelegenheit. Aber was dieses Hoch betrifft, da hätten wahrscheinlich jetzt viele Wintersportler die Hoffnung oder Winterfans, dass es noch mal richtig kalt wird. Das könnte passieren im März. Aber wenn wir uns mal die Temperaturen von heute anschauen, dann hatten wir selbst in Kristiansund, hier im Norden von Norwegen an der Küste, plus 15 Grad. In Budapest bzw. drumherum dann auch 17 bis 19 Grad. Und selbst in Lappland gerade mal minus 1 Grad, 5 Grad in Helsinki. Und wenn wir es den Film laufen lassen, dann sehen Sie die Temperaturen in rund 1500 Meter. Und da ist nichts zu holen in Sachen Winter. Dafür müsste es jetzt hier dunkelblau von Osten zu uns strömen. Das wird also nicht passieren. Wir verbleiben also eher in der lauen Luft. Und heute Nacht haben wir es dann schon mit dieser kleinen Luftmassengrenze zu tun. Das bedeutet vor allem so vom Emsland über Niedersachsen bis nach Sachsen ein Streifen mit Schauern, weiter im Nordosten Längezeit sternklar. Im Westen und Süden gibt es eher diese tiefhängenden, hochnebelartigen Wolken, wo es immer mal herausnieselt oder tröpfelt. Daran wird sich auch morgen im Tagesverlauf nicht allzu viel ändern. Am meisten Sonnenschein hier von Schleswig-Holstein bis rüber nach Berlin und Brandenburg und auch an der Ostsee werden dann ein paar Schauer entstehen. Schauen wir auf die Temperaturen. Minus 2 Grad in Mecklenburg-Vorpommern, wenn es länger aufklart, ansonsten nur 8 bis bis 4 Grad, also sehr lau. Die Höchsttemperaturen morgen in Niederbayern bis zu 12, an der Ostsee nur 5. Und der Trend für die nächsten Tage, am Mittwoch am Alpenrand bis auf 600 Meter zum Teil mal Schnee. Ansonsten hier der meiste Regen Richtung Norden trockener. Auch am Donnerstag zwar mehr Wolken als Sonne, aber überwiegend trocken.
Vielen lieben Dank, Donald Becker. Und wir schließen für heute und empfehlen die Reportage über Ökoverbrechen gleich nach uns.
Ja, darin geht es um den weltweiten Kampf gegen illegalen Fischfang.
Morgen machen wir unsere Türen wieder auf. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.